möchte heute über ein Thema sprechen, das in der Bibel als sehr wichtig und wertvoll benannt wird, in der heutigen Gesellschaft aber kaum noch Beachtung findet. Es geht um die Weisheit. Weisheit ist etwas, das die meisten Menschen heute gar nicht mehr definieren können. Es ist etwas Altmodisches. Etwas für alte Männer mit weißen Haaren und langem Bart. Weisheit bedeutet nicht Wissen. Wissenschaftler sind keinesfalls automatisch weise. Weisheit bedeutet auch nicht, klug zu sein oder einen hohen IQ zu haben. Es gibt Menschen mit einem außergewöhnlich hohen IQ, die dennoch alles andere als weise sind. Im Internet, im Wikipedia finden wir unter Weisheit folgende längere Definition. Dort steht: Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Es gibt mehrere Definitionen und Konzepte von Weisheit, die sich in der Regel in den Spannungsräumen zwischen Rationalität und Intuition, Wissen und Glauben sowie zwischen Erfahrung und Instinkt bewegen. Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass Weisheit von geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit folgt. Sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge zu denken, also weise Erkenntnis zu haben, einen weisen Entschluss zu fassen, ein weises Urteil zu binden, Dinge zu sagen, also ein weises Wort oder einen weisen Rat, oder zu tun, eben ein weises Verhalten. Also systematisch Dinge, die sich in der gegebenen Situation als nachhaltig sinnvoll erweisen. Dies geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichen Gruppenzwang. Bei näherer Betrachtung und umfassender Würdigung aller Umstände, manchmal auch erst mit zeitlichem oder räumlichem Abstand, erweisen sich diese Überlegungen, Äußerungen und Handlungen jedoch als richtig, zutreffend oder wahr. Entsprechendes gilt für Worte und Handlungen, die der Weise nach reiflicher Erwägung nicht ausspricht oder tut. Es gab in den letzten Wochen hitzige Diskussionen, ob Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern sollte. Es gab einige Politiker, die sich fast täglich in den Medien fordern. Überall wurde diskutiert. Nur der Bundeskanzler hat sich kaum geäußert, weshalb ihm Verzögerung und mangelnde Entscheidungskraft vorgeworfen wurde. Und jetzt mal unabhängig davon, ob seine Entscheidung letztlich weise war oder nicht, so war doch zumindest seine Entscheidungsfindung nach dieser Definition weise. Er hat jedes Für und Wider berücksichtigt, abgewägt, sich weitere Infos und Ansichten eingeholt, mit Partnern abgestimmt und dann entschieden, statt vorschnell der Mehrheit folgend zu entscheiden, wie es ja in der Politik so oft der Fall ist. Über die abstrakte Definition von Weisheit hinaus finden sich gerade im Internet unzählige, mehr oder weniger weise Sprüche. Wissen redet, Weisheit hört zu, oder es gibt nur einen richtigen Weg, den eigenen. Oder auch so weise Sprüche wie: Du kannst dich jedem glücklich machen, du bist halt keine Tafel Schokolade. Die meisten würden diesen Weisheiten zwar zustimmen, aber kaum jemand handelt danach. Und wir als Christen, wie betrachten wir das Thema Weisheit? Wie wichtig ist uns die Weisheit? Wie sehr liegt es uns am Herzen, weise zu handeln? Lass uns mal schauen, was die Bibel über die Weisheit sagt. Als Salomo, der Sohn von König David, König wurde, hatte er folgende Unterredung mit Gott, die in 1. Könige 3, Abvers 5 geschrieben steht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt. Wie es an diesem Tag ist. Weil du nun, Herr, mein Gott, dein Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen kann, noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht noch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um dieses bittest und nicht um ein langes Leben oder um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Was macht Salomo hier? In Vers 6 gibt er zunächst Gott die Ehre dafür, dass er überhaupt in dieser Position ist. Ja, dass er überhaupt lebt. Gott hat ihn dorthin gebracht und nicht etwa sein eigenes Bemühen. In Vers 7 und 8 bezeichnet er sich als Knecht Gottes. Er nimmt den Auftrag des Herrn, König über Israel zu sein, an. Dann benennt er seine völlige Unfähigkeit und Überforderung mit dieser riesigen Aufgabe. Es wird auch die Ehrfurcht vor dieser großen Verantwortung deutlich. In Vers 9 bittet er dann um ein verständiges Herz zum Wohl des Volkes, nicht etwa zu seinem Ruhm oder die Stärkung seiner Macht, sondern damit er Gottes Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Gott schenkt Salomo daraufhin ein verständiges Herz. Ein weises und verständiges Herz. Die Weisheit liegt also nicht in seinem Wissen, das er anhäuft, nicht in seinem IQ, nicht in seinem juristischen Verständnis, sondern in seinem Herzen. Wir halten mal fest, Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Vor ihm war keiner und nach ihm sollte auch keiner kommen, der weiser war oder ist. Er war nicht von sich aus weise, sondern Gott hat ihm Weisheit geschenkt. Salomo hat später viele Weisheiten im Buch der Sprüche verfasst. Hier heißt es in Sprüche 1, ab Vers 1, das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkennt und verständige Reden verstehe. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Erkenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die biblische Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Das Buch der Sprüche, also die Sprüche selbst, haben das Ziel, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne, dass man verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde und den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Und dann kommt in Vers 7 der entscheidende Satz bezüglich der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich eine Reise eintrete und steige in den falschen Zug, der in die andere Richtung fährt, dann kann ich noch so lange fahren, ich komme nicht an mein Ziel. Oder vielleicht kennt jemand den Abenteuerfilm Indiana Jones. Da suchen sie nach der Bundeslade und buddeln mit hunderten Kräften die halbe Wüste um. Und dann kommt die Feststellung, wir haben an der falschen Stelle gesucht. Wenn du an der falschen Stelle suchst, kannst du nichts finden. So ist es auch mit der Weisheit. Wenn du all dein Wissen, alle deine Überlegungen und Schlussfolgerungen hast, aber Gott nicht einbeziehst, kannst du gar nicht weise handeln. Unser Bundeskanzler hat bei seiner Vereidigung ganz bewusst auf den Zusatz, so wahr mir Gott helfe, verzichtet. Nach seiner Ansicht braucht er Gott nicht. Wie soll er da nach Gottes Maßstab weise handeln? Wir beten für unsere Regierung, dass doch weise Entscheidungen getroffen werden. Und Gott kann das auch schenken. Uns muss aber auch klar sein, dass die Regierung unsere Gebete dringend braucht. Denn sie haben die Weisheit nicht im Herzen. Weisheit beginnt bei Gott. Wenn hier steht, die Furcht des Herrn, ist damit nicht gemeint, dass wir vor Angst zittern, vor Gott davonlaufen. Es geht darum, sich einzugestehen, dass es Gott gibt, dass er Gott ist und alle Macht und alles Recht bei ihm ist. Dass die Schöpfung in all ihrer Pracht und Komplexität, das ganze Universum in seiner Unendlichkeit und das Leben selbst nicht von allein entstanden sind, sondern einen Schöpfer haben. Wenn ich dann auf mich schaue, wie klein und machtlos und unbedeutend ich doch bin, wie hilflos und vergänglich ich doch bin, wer ich bin angesichts der Größe Gottes, dann lerne ich Gott zu fürchten, dann bekomme ich Ehrfurcht. Wenn ich Gott in seiner Größe anschaue, dann werde ich still. Dann höre ich auf zu reden, dann lege ich all mein kleines Denken beiseite und dann höre ich zu. Hiob hat das, nachdem Gott ihm seine Größe vor Augen hielt, so gesagt: Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Da beginnt die Weisheit. Und wenn ich jetzt vor diesem gewaltigen Gott stehe und dann seine Anforderungen an mich sehe, seine Gebote und seine Heiligkeit sehe und dazu meine Sünde, all mein Vergehen, mein persönliches Handeln gegen ihn, dann werde ich noch kleiner. Dann bin ich stumm. Dann weiß ich, dieser Gott hat jedes Recht, mich mit seiner ganzen Macht zu verurteilen. Dann weiß ich, ich habe den Tod verdient, weil ich kleiner, unbedeutender Mensch mich gegen diesen heiligen Gott aufgelehnt habe. Und dann? Dann kommt etwas, das alles bis dahin Erkannte noch bei weitem übertrifft. Wenn schon die Schöpfung, das Leben und das Universum in ihrer Größe deinen Verstand übersteigen, dann legt Gott dir etwas hin, das dich so ins Staunen versetzt und dich so überwältigt, dass es dir die Tränen in die Augen treibt und nicht nur deinen Verstand, sondern dein Herz berührt. Der große und heilige Gott kommt, wird in seinem Sohn selbst Mensch, nimmt deine Schuld, deine Sünde auf sich, trägt sie ans Kreuz und stirbt für dich. Auf deine Rebellion antwortet Gott mit Liebe. Mit einer Liebe, die alles übersteigt. Eigentlich ist es unglaublich. So oft ich vor dieser Tatsache stehe, kann ich nur staunen. Es ist zu groß, um es zu begreifen, und doch ist es real. Und dann geht das Ganze auch noch weiter. Gott will Gemeinschaft mit dir, er will mit dir reden, er interessiert sich für dich, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Er hört dir zu. Er möchte, dass du sein Kind wirst und er möchte dein Vater sein. Der große, allmächtige und heilige Gott reicht dir, vergänglichen, kaputten und sündigen Menschen, die Hand und sagt: Komm. Wenn du dann sagst: Hier bin ich. Wenn du Gottes Angebot und Jesus als deinen Retter annimmst, dann beginnt dein Leben mit Gott. Dann übernimmt die Weisheit. In Ezekiel 36, Vers 26 sagt Gott: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Salomo bat Gott um ein verständiges Herz. Wenn das Herz Gott zugewandt ist, dann kann Weisheit einziehen. Wir wissen aus der Schrift, dass Salomo sein Herz später von Gott abgewandt und seinen vielen Frauen und deren Göttern zugewandt hat. Ich finde das absolut erstaunlich und doch so ermahnend auch für uns. Salomo hatte den richtigen Anfang. Er hatte ein Gott zugewandtes Herz, ein verständiges Herz und war durch Gottes Gnade der weiseste Mensch. Und doch ist er so falsche Wege gegangen und hat alles andere als weise gehandelt. Wenn dieser weiseste Mensch schon nicht bestehen konnte, wie soll ich das denn schaffen? Ich denke, wir sollten uns zunächst mal vor Augen halten, dass die Furcht des Herrn der Anfang ist. Es ist nicht so, dass Gott uns mit der Bekehrung einen Haufen Weisheit schenkt und die haben wir für den Rest des Lebens. Wir starten damit, Gott und unsere Stellung vor Gott zu erkennen, sowie unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, indem wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen. Dann lassen wir uns weiter von Gott lehren und belehren. Wir prüfen die Dinge nach seinen Maßstäben, beurteilen nach seinem richtig und falsch und befehlen ihm unsere Entscheidung an. Dafür ist das tägliche Gespräch mit Gott und das tägliche Lesen in seinem Wort unabdingbar. Zu schnell kommen wir sonst auf unsere eigenen Gedanken und folgen unseren Gefühlen. Wenn wir weise handeln wollen, sollten wir uns fragen, ob wir mit unserem Handeln Gottes Ziel verfolgen. Wenn wir weise reden wollen, sollten wir darauf Acht geben, dass unsere Worte Gott verherrlichen und die Hörer Gott näher bringen. Um weise Ratschläge oder Antworten geben zu können, müssen wir uns fragen, ob diese Gottes richtig und falsch beinhalten. Oft ist es so, dass wir gerade im Umgang mit Ungläubigen unsicher sind, wie wir reden oder was wir antworten sollen. Oder wie wir den Anfang für ein Gespräch hinlenkend auf Gott finden sollen. Dafür braucht es neben Mut eben auch Weisheit. Wir dürfen uns da aber ganz auf Gott verlassen und uns von seinem Geist leiten lassen. Schauen wir uns das Gebet Salomos noch einmal an und schauen dann, wie es wohl für uns lauten könnte. Und Salomo sprach: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigen Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag ist. Für uns könnte das lauten: Und ich sprach: Herr, du hast deinem Knecht große Gnade erwiesen. Du hast mir Erkenntnis geschenkt und hast mich gerettet in Ewigkeit. Vers 7 und 8 sagt Salomo: Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann. Dort könnten wir sagen: Weil du nun, o Herr, mein Gott, mich zu deinem Kind gemacht hast, ich aber überhaupt nicht weiß, wie ich mich nach deinem Willen verhalten soll, wie ich ein Zeugnis in dieser Welt sein soll, meinen Geschwistern zur Stütze und den Ungläubigen zum Licht und wie ich den listigen Angriffen des Teufels widerstehen soll. Dann kommt in Vers 9 noch die Bitte Salomos: So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk richten? Hier könnte unsere Bitte lauten: So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er deinem Willen folgt und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann ohne dich bestehen? Gott wird unser Bitten genauso erhören wie das von Salomo. Unser Herr hat große Freude daran, wenn wir ihn um Weisheit bitten. Wenn wir mit großen, staunenden Augen zu ihm hinschauen, um von ihm zu lernen, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Gott will unser Herz umgestalten in ein verständiges Herz. Halten wir also zusammenfassend fest: Ohne die Erkenntnis des Herrn gibt es keine wahre Weisheit. Gott will uns mit der Rettung auch ein verständiges Herz schenken. Die Weisheit wird uns von Gott geschenkt. Wir haben in seinem Wort und in den Gesprächen mit Gott unbeschränkten Zugang zur Weisheit. Gott möchte, dass wir weise handeln. Hüten wir uns davor, uns selbst für weise zu halten und irgendein weises oder Gott wohlgefälliges Handeln uns selbst zuzuschreiben. Bleiben wir vielmehr in dankbarer Abhängigkeit von ihm und seiner großen Gnade und Liebe. Amen.